Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Kommunikationsfähigkeit ist und bleibt die stärkste Kompetenz von Führungskräften im digitalen Zeitalter. Das ist ein riesen facettenreiches Thema.
Barbara Liebermeister ist Autorin, Rednerin und Expertin für Digital Leadership. Sie rückt individuelle Stärken in den Mittelpunkt und setzt auf die Marke Mensch. Barbara Liebermeister geht die Herausforderung der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal. Was zählt, bist du.
Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast in der Folge Digital ist egal, was zählt, bist du. Und ihr könnt ganz gespannt sein und ich bin mega stolz, weil gefühlt bin ich an Irene seit Jahren hinterher. Und jetzt hat es endlich geklappt, dass wir unsere Terminpläne übereinander gelegt haben. Und ja. Sie ist da, digital. Und zwar Dr. Irene Kilobi ist Unternehmerin, Hochschuldozentin und Keynote-Speakerin. Sie hat schon für namhafte Unternehmen gearbeitet, wie BMW, Deloitte, Siemens, Amazon, und setzt sich leidenschaftlich für die Themen Community Building und Corporate Influencer Strategie ein. Sie ist natürlich selber auch eine ganz aktive Social Media Influencerin. Die Irene wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als eine der 25 Zukunftsmacherinnen Deutschlands und Top 100 Women für Diversity. Jetzt versteht ihr, warum wir etwas länger brauchten, warum wir unsere Terminpläne nicht übereinander bekommen haben. Jetzt ist es bei Irene so, sie hat ein neues Buch herausgebracht mit dem namhaften Titel Du bist mehr als eine Zahl. Und das unterstreicht ein Thema, das Irene hervorragend zum Tragen bringt, wie keine andere, nämlich das Thema Altersdiversität und Generationskonflikte im beruflichen Kontext. Sie plädiert dafür, Menschen nicht nur nach ihrem Alter zu beurteilen, sondern ihr Potenzial und ihre Persönlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Sie setzt sich für generationsübergreifendes Miteinander ein, indem sie Vorurteile und Stereotypen hinterfragt und die Vorteile einer diversen Altersstruktur aufzeigt. Das hört sich natürlich ultimativ interessant an. Liebe Irene, ganz herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Hallo in die Runde.
Ja, liebe Irene, ich fange mal an. Was hat dich denn, weil ich glaube, du bist 39 Jahre alt. Ist das richtig? Habe ich das richtig recherchiert? Ja, Irene, was hat dich denn dazu inspiriert, ein solches Buch zu schreiben? Du bist mehr als eine Zahl, weil selber hast du ja noch gar kein Thema mit dem Alter.
Ich wurde tatsächlich angesprochen durch meine Social Impact Initiative Joint Generations. Unser Credo-Programm ist die Zukunft ist jung und alt. Und das fand irgendwie beim Verlag Interesse, dass ich mit Joint Generations das Thema generationsübergreifende Zusammenarbeit fördere. Und so ist es letzten Endes dazu gekommen.
Also hast du dich auch von anderen inspirieren lassen in dem Moment?
Genau, also ich fühlte mich noch nicht berufen, ein Buch zu schreiben, aber das passte ganz gut. Und ich dachte mir, es ist doch eine gute Möglichkeit, mein Wissen dazu akkumulieren und vor allen Dingen auch ins Gespräch zu gehen mit vielen verschiedenen Expertinnen, was das Thema Alter anbelangt. Und natürlich auch, um Joint Generations da ein bisschen in die Sichtbarkeit zu bringen.
Ja, jetzt, wie haben denn dich, deine persönlichen und beruflichen Erfahrungen, haben die irgendwie deine Sichtweise auf Altersdiversität geprägt oder kam das jetzt erst in vollem Umfang durch die Vorarbeit, durch das Buch sozusagen zum Tragen?
Nee, also dadurch ist auch Joint Generations entstanden, ne? Also, weil oftmals, wenn man den Begriff Altersdiskriminierung hört, denkt man immer an Ältere, die diskriminiert werden, aber es betrifft genauso Junge auch. Und deswegen fand ich das so schade. Als ich ins Berufsleben eingetreten bin, musste ich mir halt immer vieles anhören. Ja, du bist noch so jung, mach das erstmal ein paar Jahre und du glaubst, du kannst noch die Welt verändern. Und ja, wenn ich versucht habe, meine älteren Kollegen dazu zu motivieren, irgendein Projekt oder eine Initiative zu starten, hier ist immer, ja, mach du das ruhig, bist ja noch jung und motiviert und willst noch Karriere machen.
Ja, du hast einen Doktortitel. Den Doktor hast du in was, Irene?
Sozial- und Wirtschaftswissenschaften.
Ah ja, aber das passt ja. Die Kombination, die Gesellschaft zu untersuchen oder natürlich auch im beruflichen Kontext, da deine Meinungen auch in Social Media, bist du ja super aktiv unterwegs, zum Besten zu geben, das ist großartig. Du plädierst dafür, dass das Alter nicht als Maßstab für die Fähigkeiten eines Menschen genommen wird. Kannst du denn ein Beispiel geben, wo das besonders erfolgreich umgesetzt wurde? Fällt dir da spontan was ein?
Ja, es ist schwierig, da wirklich so eins zu sagen, wo man sagt, okay, da ist jetzt, hat jetzt Alter überhaupt keine Rolle gespielt, aber es gibt immer mehr Unternehmen, die sich dafür einsetzen. Ein Hays, eine Landesbank Baden-Württemberg, wo die sagen, gerade beim Recruiting, dass sie darauf achten, dass in der Stellenbeschreibung das halt eben wortadäquat vollzogen wird, also nicht unbedingt jung und dynamisches Team da drin steht, dass die auch wirklich darauf achten, dass die Kompetenzen im Vordergrund stehen, schon allein durch die Bewertungskriterien und dass viele verschiedene Parteien involviert sind beim Bewerbungsprozess, dass keine Biases entstehen aufgrund des Alters und dass die versuchen auch kompetenzbasiert zu promoten und nicht das Gehalt daran festzumachen, zum Beispiel wie viel Berufserfahrung man hat.
Ah,
Und
spannend.
vor allen Dingen, dass man auch ja, älteren Mitarbeitern auch eine Chance gibt, 50 plus irgendwo einzusteigen, gerade auch als Quereinsteigerin.
Dein Digital Hack.
Wie sehen bei dir im Unternehmen die Recruiting-Anzeigen aus, wenn du die Impulse gerade von Irene gehört hast? Das finde ich eine sehr starke Sensibilisierung an der Stelle, weil selbst wo ich jetzt behaupte, ich bin auch komplett talent- und fähigkeitenorientiert aufgesetzt. Wenn man von einer Spezialistin diese kleinen Impulse erhält, ist es doch erstaunlich, wie versteckt manchmal in gewissen Sätzen wir eine Selbstverständlichkeit an den Tag legen, weil wo du das gerade gesagt hast, Irene, junge dynamische Teams, na klar, ne? Da würden wir im ersten Schritt gar nichts verkehrt unter Umständen drunter sehen, aber unter dem Thema Altersdiversität, ich hatte gestern mit einer HR-Verantwortlichen eines Gaming-Unternehmens hatte ich einen Podcast und die sind auch, weil die 50 unterschiedliche Kulturen haben im Unternehmen und auch das Thema Gender sehr in den Vordergrund rücken, ja. Das war ein super spannender Podcast auch, wo sie gesagt hat, zum Beispiel Rockstar, ja. Also wir verknüpfen normalerweise mit dem Wort Rockstar. Wenn du jetzt auch in Recruiting-Ad sagst, wir suchen Rockstar für den IT-Bereich, dann verbindest du da in erster Linie was Männliches dahinter. Und die haben einen Gender Decoder von einer Universität herausgefunden, den die sozusagen über alle Ads laufen lassen. Und es ist schon super spannend, auch von dir jetzt noch mal Richtung Alter, so junges, dynamisches Team, würde niemand etwas Schlimmes drunter verstehen, ist ja auch nicht schlimm, aber natürlich setzt du da eher den Fokus drauf, dass sich Menschen, die von mir aus 40 plus sind oder 50 plus, gar nicht mehr bewerben. Und das finde ich einen großartigen Impuls an der Stelle. Dankeschön. Welche Vorteile siehst du denn persönlich in einem generationsübergreifenden Team? Und welche Herausforderungen bringt es gleichzeitig mit sich? Weil du hast vorhin schön beschrieben, du bist am Anfang nach dem Studium total dynamisch da rein, haben die gesagt, na ja, da kümmern Sie sich mal drum, weil Sie haben noch die Energie. Hört sich ja jetzt nicht einladend an, dass man auch diese älteren Kollegen mit ins Team integriert. Wie managt man sowas? Und ja, das ist, ich lasse dir mal die
Ja,
Bühne.
das sind drei Fragen auf einmal. Ich versuche mal aufzudröseln, was gibt es für Vorteile? Also für mich liegen die natürlich klar auf der Hand, aber das kommt nicht nur von mir, sondern zahlreiche Studien beweisen das letzten Endes. Forschungsarbeit von der Uni Bremen, Beruf und Familie, McKinsey, BCG-Studien belegen, dass altersgemischte Teams innovationsfähiger sind, produktiver sind und nachhaltiger sind. Ja, und für den Erfolg maßgeblich und entscheidend sind, auch für die Wettbewerbsfähigkeit in Zukunft. Und trotzdem gibt es natürlich ja da Herausforderungen, üblicherweise darin begründet, weil verschiedene Generationen einfach unterschiedlich aufgewachsen sind, unterschiedliche Technologienutzung genossen haben, die Bildung war anders, das Arbeitsumfeld war anders und ganz entscheidend ist natürlich das politische und soziokulturelle, wirtschaftliche Umfeld, in dem man aufwächst und das prägt einen natürlich, das formt eine gewisse
Klar.
Identität. Deswegen haben wir auch diesen Generationenbegriff und dies wiederum schlägt sich in deren Handeln, Fühlen, Wollen, Denken im gesellschaftlichen als auch im Arbeitskontext. Und da kommen wir schon bei der Sache. Man hat einfach andere Arbeitsmethoden, andere Perspektiven, andere Sichtweisen. Und ich sage auch zum Beispiel, Werte prägen Menschen auch sehr, sehr stark. Wir haben alle eigentlich die gleichen Werte, nur die Wertekonstrukte, beziehungsweise wie wir die Werte erfüllt sehen, mögen anders sein. Genauso, wenn wir zum Beispiel ein Team haben, das dann ein Projekt arbeitet. Das Ziel ist gleich, nur jede Person wird eine unterschiedliche Vorstellung davon haben, wie wir zum Ziel kommen letzten Endes. Und da gilt es, diese verschiedenen Perspektiven, Erfahrungsschätze, Herangehensweisen, gerade auch bei dem Thema Problemlösung, ja, da wird man unterschiedliche Arten und Weisen feststellen. Und da gilt es, diese verschiedenen Arbeitsweisen in Einklang zu bringen, so dass es einen Mehrwert stiften kann.
Deine Digital Mission.
Kleine Reflexion für dich selbst. Inwiefern baust du tatsächlich die Diversität deines Teams zum Vorteil aus? Bist du dir dessen bewusst, welche Bedürfnisse, Wünsche und auch Hintergründe hinter den einzelnen Menschen stehen? Irene, was mir in dem Zusammenhang auffällt, wo du gerade das Beispiel vorhin gesagt hast von diesem älteren Mitarbeiter, das ist ja schon auch so eine Haltungsfrage. Ich bin ja sowieso ein Verfechter von Haltungen, weil unsere Haltung, die man zuerst mal nicht sieht wie unser Verhalten, aber unser Verhalten wird geprägt durch unsere Haltung, ist sozusagen ein logischer Schritt. Und wenn ich dann Menschen in meinem Team habe, die eine solche Haltung haben, denkst du, das bekommt eine Führungskraft hin, die, ich möchte das Wort aufbrechen jetzt nicht nutzen, aber ich nutze es einfach mal, diese Haltung aufzubrechen, und die Berechtigung, die Rolle für diese Menschen zu schaffen, das dann auch wirklich gemeinsam auf Volldampf und sehr motiviert in einem Projekt gearbeitet wird. Hast du das selbst erlebt und siehst du da realistische Chancen?
Natürlich, man kann es immer aufbrechen, ne? Also es fängt schon bei der Kommunikation an, Bewusstsein dafür schaffen, weil ich erlebe das oft, wenn ich in Unternehmen reingehe, erstmal so, ach, bei uns, all das gibt's gar nicht, das ist doch lächerlich, ne? Und ja, aber es werden oftmals sehr schnell Schubladen aufgemacht, ja? Verschiedene Kontexte, sei es, dass man sagt, das war zum Beispiel ein Telekommunikationsanbieter. Und da haben sich die Kollegen beschwert, dass die jungen Mitarbeiter am Wochenende nicht Bereitschaft hatten. Das ist ja auch schon ein Vorurteil, ja? Oder da war ein junger Mann auch von der Bank und er sagte, er fühlt sich so unter Druck gesetzt, weil sobald es irgendwie heißt, wir brauchen neue kreative Ansätze, hey, du bist doch der Junge, hier kommst du gerade aus der Uni, jetzt komm mal hier mit Ideen, ne? Und ja, und sobald irgendwas mit Technologie oder Digitalisierung zu tun hat, muss er von jedem eine Ahnung haben, er muss jede App kennen, er muss jede Technologie kennen, ja, und dann auch das Thema Work-Life-Balance, ne? Das erlebe ich auch sehr häufig, ne? Da hat auch mein Personaldienstleister gesagt, er hat das so satt beim Vorstellungsgespräch, die kommen da schon an und wollen Sabbatical und bevor sie überhaupt gearbeitet haben. Und ja, da merkt man einfach, das sind so banale Dinge, die man so im Alltagsgebrauch für selbstverständlich nimmt, aber die eigentlich schon eine Form von Vorurteilen sind, ja? Und eventuell auch sich diskriminierend ausarten können, in dem Fall, dass man das auch seine Entscheidungsfindung beeinflussen lässt, ja, weil ich sage, wir haben alle irgendwelche bewussten und unbewussten Vorurteile, völlig legitim. Wichtig ist, dass wir sie immer wieder hinterfragen, reflektieren und vor allen Dingen, dass wir uns in unserer Entscheidungsfindung davon nicht beeinflussen lassen. Und da sehe ich tatsächlich Führungskräfte als Bindeglied zwischen verschiedenen Generationen. Sie dienen sozusagen auch als Vorbild. Also es fängt schon mal an, per se überhaupt altersdivers einzustellen, ja, egal in welchen Bereichen. Weil ich erlebe das sehr häufig, gerade in größeren Unternehmen, wo wir solche Innovation Labs haben, Innovation Centers etc. dass da überwiegend nur junge Leute eingestellt werden, weil man einfach davon ausgeht, dass die eventuell mehr Freude dran haben, mehr Motivation und sich besser auskennen. Ja, und da fängt es an, wo ich meine Entscheidung darauf münze. Eine Person, die älter ist, von der habe ich bestimmte Vorstellungen, was sie kann oder nicht kann, worin sie kompetent ist oder nicht. Und deswegen würde ich sie jetzt nicht in einem Innovationsprojekt mit involvieren.
Ja, wenn wir es Innovationslab bestücken wollen, da kommt nur ein Alter bis 32 in Frage, automatisch, so nach dem
Ja, ist
Motto.
wirklich,
Ja,
ja.
spannend, ja.
Dein Digital Summary.
Altersdiversität fängt damit an, A, zu sensibilisieren, achtsam meine Teams an das Thema heranzuführen oder überhaupt auch eine Achtsamkeit zu entfalten, ein Bewusstsein zu schaffen. Und damit direkt verbunden die Frage, wie sehen deine Teams aus und wie sieht deine Kommunikation versus deine Teammitglieder aus, wenn es um das Thema Alter beziehungsweise gar nicht Alter geht, sondern eher Können geht. Also großartig, ja. Bewusstsein schaffen, Awareness. Was siehst du denn, welche Trends oder Veränderungen siehst du in der Zukunft der Arbeitswelt in Bezug auf Altersdiversität? Meinst du, wir kriegen das hin?
Das ist alternativlos, sage ich dir ganz ehrlich. Was sind die zwei größten Herausforderungen, die Unternehmen derzeit haben? Fachkräftemangel und demografischer Wandel. Und das in Konjunktion, da ist es schon 11:45.
Ja.
Ja. Und das Problem, was wir jetzt aktuell haben, ist einfach, dass wir nicht proaktiv genug sind. Also wir warten viel zu lange, bis es wirklich nicht mehr geht. Und ich fand das auch spannend. Da hat jemand aus meinem Netzwerk auch auf Social Media gepostet. Der Fokus ist zum Beispiel sehr stark auf die Gen Z. Legen wir da den falschen Fokus. Ja, weil die Belegschaft, die Gesellschaft wird immer älter. Da kommt wenig nach. Ja. Und Studien haben auch belegt, dass 2022 nur halb so viele Kinder geboren wurden als zur Babyboomer-Zeit, ne? Peakzeit 1964.
Ja.
Und Tendenz ist eher steigend, also dass die Geburtenrate sinkt. Und da müssen Unternehmen überlegen, okay, wie können wir uns längerfristig attraktiv machen für die jüngeren Nachwuchskräfte, die wenigen, die es da geben wird, aber gleichzeitig das Wissen und den Erfahrungsschatz von älteren Mitarbeitenden sichern.
Ja.
Ja. Und da sind wir noch in den Kinderschuhen. Ich hoffe, das wird besser. Wie gesagt, zum Beispiel der öffentliche Sektor 2030, da werden wir 700.000 freie Stellen haben.
Ja. Also ich bin auch viel im öffentlichen Sektor unterwegs. Ich kann davon ein Lied singen, wenn die Führungskräfte mir ihr Herz ausschütten. Und ich denke, du gibst mir vollkommen recht, dass man sagt, wir sollten viel kreativer, nicht nur im Recruiting rangehen, sondern auch in den Möglichkeiten, Jobs zu besetzen. So hatte ich letztens auch eine Idee entwickelt, wo ich sagte, ich bin jetzt seit einem Jahr ganz intensiv mit künstlicher Intelligenz unterwegs und mit unterschiedlichen Fachleuten. Und ich könnte mir vorstellen, auch eine künstliche Intelligenz dafür einzusetzen. Die hat die Möglichkeiten, alle Jobprofile, aber auch die Bedürfnisse der einzelnen Menschen zu speichern und binnen kürzester Zeit zu scannen. Und wenn es zum Beispiel darum geht, ich besetze eine Position mit zwei oder mit drei, gar mit drei unterschiedlichen Leuten aus meinem Unternehmen, dann hätte diese künstliche Intelligenz die Fähigkeit, wahrscheinlich wie kein Mensch, das am besten zu kombinieren und zwei oder drei Leute für eine Position aus diesem Unternehmen anhand ihrer Fähigkeiten und Bedürfnisse vorzuschlagen. Das ist auch schon eine Richtung, in die Richtung gedacht, wie begegne ich dem Fachkräftemangel? Aber ich denke, da sind wir Menschen ja gehandicapt von unserer, ja, von unserer Einstellung zu Veränderungen. Und Veränderung, sage ich immer, ist für uns so ein abstruses Konstrukt. Auf der einen Seite wissen wir, dass wir uns weiterentwickeln müssen, aber auf der anderen Seite ist es unser größter Gegner, weil wir gehen ja dann auch in ungewisse Gefilde. Und insofern kann ich dir nur beipflichten, der Druck wird es dann richten, aber wie schade, wenn wir rechtzeitig sensibilisiert werden für dieses Thema, auch die Menschen darauf, ja, ich möchte sagen, sich anzugucken, wer hat welche Bedürfnisse, wer möchte meinetwegen gar nicht in Rente gehen, ja, wer möchte gar nicht in Vorruhestand gehen, sondern welcher Mensch ist noch aktiv und fit genug und welches Wissen können wir dann auch von diesen Menschen uns länger erhalten bzw. weitergeben an andere Generationen? Liebe Irene, wenn du unseren Hörerinnen und Hörer zum Schluss gerne einen Rat mit auf den Weg geben möchtest, weil sie sich sagen, wow, das hört sich toll an, ich kaufe mir nicht jetzt nur das Buch von Irene und lass mich sensibilisieren, sondern ich bin jetzt so begeistert, ich will sofort damit starten. Gibt es so eine Art, vielleicht 3-Punkte-Checkliste, was du den Menschen ans Herz legen könntest, die jetzt damit starten?
Ja, als ersten Schritt würde ich empfehlen, wie wir es schon angesprochen haben, Bewusstsein schaffen und mit Altersbildern und Stereotypen sich auseinandersetzen. Welche herrschen vor? Finden wir die wieder? Und da empfehle ich wirklich, sich den gesamten Employee Lifecycle Journey anzugucken. Vom Recruiting über Onboarding, Karrierelaufbahnentwicklung bis hin zum Offboarding sind wir da altersdivers aufgestellt. Ja, in sämtlichen Arbeitsbereichen, was das Gehalt anbelangt, was Karriereentwicklung anbelangt, was Beförderung anbelangt, was Gesundheitsprävention anbelangt. Ja, also gibt es viele, viele Bereiche, da muss ich wirklich schauen, bin ich da altersdivers aufgestellt oder nicht, oder gibt es da Diskrepanzen? Dann würde ich tatsächlich im nächsten Schritt überlegen, ja, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, basierend auf das, was ich festgestellt habe. Was gilt es für mich zu tun? Was sind es für Implementierungsstrategien, die ich da brauche? Und dann zu gucken, es gibt da zahlreiche Methoden, ne? Weil es gibt ja Unternehmen, die suchen immer nach einer Blaupause. Sagen wir doch mal jetzt Methoden. Wie kann ich generationsübergreifende Zusammenarbeit fördern? So, es ist keine Rocket Science. Es gibt auch keine Blaupause oder das eine one strategy fits it all. Es muss zu dem Kontext passen. Wenn es ein Recruiting-Prozess ist, Problem ist, ja, dann muss man sich halt die Stellenbeschreibung angucken. Dann muss man gucken, ob der Bewerbungsprozess transparent ist und vor allen Dingen altersdivers. Wenn es ein Kommunikationsproblem ist, dann muss ich mir gucken, welche Kommunikationsformate, Medien nutzen wir und welche Ansprüche, Bedürfnisse haben verschiedene Generationen, wo ich sage, ist eigentlich total simpel. Nicht Fokus, was möchte die Gen Z, ob sie jetzt WhatsApp haben möchte, ob jetzt die ältere Generation lieber E-Mail möchte, sondern was ist zweckdienlich? Ja, letzten Endes, ja. Lange Nachricht, erklärungsbedürftig, Anhang, E-Mail, schnell, kurz und prägnant, WhatsApp und so weiter. Und wir für uns an unserer Stelle, wir bieten natürlich Reverse Mentoring-Programme an, beispielsweise. Wir bieten auch Lernreisen mit verschiedenen Modulen an. Da
Oh,
geht
das
es
finde
um
ich auch spannend. Lernreisen finde ich ein großartiges Tool.
Ja,
Ja.
da gibt es verschiedene Module, auch hier wieder. Was sind die Bedürfnisse? Entweder ich packe das alles zusammen, damit ich so einen Rundumschlag zum Thema Generationenmanagement habe, oder gibt es Themen wie Leadership, Teambuilding, dann das ganze New Work Setting, wie gehe ich damit um, Remote, Hybrid Working, ne? Und verschiedene
Ja.
Bedürfnisse, Erwartungshaltung verschiedene Generationen. Genau.
Also, wenn ich dir so zuhöre, ich gebe dir 100% recht, weil das wird auch meist von uns verlangt, gerade wenn es um New Leadership geht. Ach, ich brauche eine 3- oder 5-Punkte-Liste, sagen Sie mir doch mal. Da gebe ich dir 100% recht. Es gibt diese Standards nicht mehr. Man muss das im Einzelnen tatsächlich untersuchen, analysieren, wo haben wir den größten Need im ersten Schritt. Aber die Awareness zu schaffen und sich das dann genauer unter die Lupe zu nehmen und unter Umständen dann mit Expertinnen wie mit dir zu arbeiten, das wäre doch schon mal die halbe Miete. Insofern ganz herzlichen Dank, liebe Irene, für das Gespräch heute Morgen. Und wie ich vorhin schon angedeutet habe, wenn jemand mehr zu diesen Themen wissen möchte, Irene ist überall in den Social Medien aktiv und ihr Buch kann ich euch ganz wärmstens ans Herz legen. Vielen Dank, liebe Irene, dass du da warst.
Digital ist egal. Was zählt, bist du. Barbara Liebermeister geht die Herausforderungen der Führungskräfte im digitalen Zeitalter an. Als Leiterin des Instituts für Führungskultur, als Wirtschaftswissenschaftlerin, als Mensch.
Letzten Endes steht über allem die Beziehung zwischen Menschen.
Digital ist egal, auch im Buchhandel und bei Amazon. Wenn du mehr wissen willst, www.barbara-liebermeister.com.